Können wir uns ganz kurz auch nochmal einmal unterhalten? Ich möchte die Sportkameraden schon einigermaßen anständig erstmal kennen, bevor wir hier reinsülzen in dieses Gerät.
Das ist der Unterschied. So, normalerweise starten wir einen Podcast und stellen die Gäste vor, aber beim heutigen Gast, der sagt als erstes, können wir uns mal normal unterhalten und stellt sich quasi selbst vor. Und so habe ich ihn auch kennengelernt. Ich liebe dich, Patrick Ittrich.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja auch Zeit, weil die Folge geht heute 90 Minuten.
Schon wieder der nächste Kracher. Warte mal.
Moment. Aber ich meine, wird er jetzt auch aus dem Keller zugeschaltet und gibt es dafür jetzt eine gelbe Karte?
Ich mache es live.
Nee, warte. Ja, natürlich.
Ich mache es direkt.
Naja, obwohl wir haben ja einen Live-Schiri.
Naja, also wenn du heute Flachgags machst, dann werde ich dich abspielen. Und dann kriegst du eine Karte von dir selbst.
Ich hätte aber wirklich gedacht, dass mehr einfällt, ehrlicherweise.
Wieso?
Weil wenn ich hier sitze, hätte sie einen anderen Schiedsrichter akquirieren können, der mir dann die gelbe Karte zeigt.
Wir haben ein paar gefragt. So. Niemand hat...
Wollte keiner.
Zu dir Angst oder... Ja. Also liebe Zuckis, ganz kurz. Also wir reden heute mal wieder über Fußball, aber nur am Rande, weil wir halt einen Fußballschiedsrichter am Tisch haben. Und wir haben schon viel so hin und her geschrieben. Und jetzt verstehe ich, wie sich so 20-jährige Spieler fühlen müssen, wenn sie dir so in deine Augen gucken. Ich fühle mich richtig eingeschüchtert. Du hast so diesen ermahnenden Blick. Aber irgendwie auch
ich
gut.
Ich lese noch viele andere Sachen dazu.
Ja. Du bist wahrscheinlich heute, Sebastian, du bist jetzt nur da, um ihn heute davon zu überzeugen, dass der Club der beste Verein der Welt ist und dass er da mal so ein bisschen gnädiger sein soll, oder?
Nee, das weiß er eh, das Nürnberg. Da ist ja immer was los im Stadion.
Die Nürnberg, die darf man nicht absteigen lassen in die dritte Liga. Ne?
Ich möchte als Unparteiischer mich zu diesen Dingen heute nicht äußern.
Ja, der Standardantwort. Ich habe ihn, als ich erfahren habe, irgendwie, dass er Werder pfeift, habe ich ihn nach seinem PayPal-Account gefragt. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, je mehr man das fördert, gibt es dann diese umgedrehte Psychologie. Da muss er ja erst recht zeigen, dass er neutral ist, indem er dann ja.
Nein, ich, vom Werder-Spiel rufe ich ihn immer nicht an und spreche mit ihm einfach gar nicht, weil ich immer denke, weißt du, nicht, dass er dann extra hart pfeift und denkt, Strade, der hat gesagt, nee, Strade, den hasse ich, drücke ich ihm einen rein.
Ja, aber das Gute ist ja, ich kenne ja eigentlich, irgendwie jeder ist irgendwie Fan von irgendeinem Verein.
Ja, so ist es nämlich.
Deswegen ist es eigentlich völlig egal, wer so mir was erzählt.
Wie viele Spiele, weißt du das eigentlich, hast du in deinem Leben schon gepfiffen? Also jetzt auf Bundesliga-Ebene?
Auf DFB-Ebene bestimmt 400 Stück oder so.
Echt, ne?
Ja, ich bin seit 20 Jahren auf der DFB-Liste, seit 2003 im Profifußball tätig.
Wahnsinn. Was war die schlimmste Fehlentscheidung, an die du dich immer noch erinnerst?
Hierher in diesem Podcast zu kommen. So, jetzt erstmal Musik.
Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Ja, er überlegt immer noch, was die schlimmste Fehlentscheidung war. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder es waren so viele oder es gab nie eine.
Doch. Es gab in der Tat mehrere, aber es ist nicht eine Fehlentscheidung, es war ein Spiel, das eigentlich das Schlimmste war. Ja. Das war Wolfsburg gegen Schalke. Und
welches Jahr?
Das war 2018. Da habe ich sogar, und das ist so die Blöße Nonplusultra für einen Schiri, wenn man die Karten vertauscht beim Zeigen.
Ah, fuck. Ah, okay.
Und dann weiß jeder auf der Welt, der ist durch den Wind, der Sportkamerad da in der Mitte. Genau. Ja. Ich habe dann, das war so auch, da war es auch den Anfängen mit dem Videoassistenten.
Ja.
Und dann war es in der Tat so, dass ich, heute sage ich es, ich war auch körperlich, ab der 55. Minute zog es so in die Wade rein.
Ja.
Und dann fängst du an, ja, nachzudenken, kriegst das Spiel noch auf der Kette oder was ich was. Und das ist ja für einen Schiedsrichter mal, wenn ihr Fußball guckt, dann seht ihr ja eigentlich relativ häufig, dass ein Schiedsrichter sich nicht auswechseln lässt oder das ganz, ganz selten vorkommt. Das heißt, wir sind schon sehr fit. Also schließe ich jetzt mal daraus, ja. Wir laufen nicht so viel.
Ist
ja,
du bist wirklich fit, muss man sagen.
Aber danke sehr.
Auch wenn du nicht so aussiehst.
Aber ja, danke. Mhm. Kann ich zurückgeben. Ich habe aus einer gelben eine rote gemacht, aus einer roten eine gelbe gemacht. Dann habe ich mich noch mit dem Tedesco angelegt und am Ende habe ich einen Elfmeter, einen Strafstoß relativ geil erkannt, den eigentlich keiner erkannt hat.
Selber
geschossen.
Alles durcheinander.
Mit der Hacke. Und da bin ich halt hingegangen zu dem Spieler und wusste halt nicht mehr, war das jetzt eine Torschance, die er vereitelt hat durch sein Foul oder nicht. Und dann habe ich den Videoassistenten gefragt, weil ich wollte nicht nochmal rausgeschickt werden. Ich war aber mental bei einer roten Karte und da sagt der Videoassistent zu mir, mach gelb. Ich wollte halt nicht nochmal raus, um mir nochmal die Blöße geben, nochmal rauszugehen, nochmal zu gucken.
Das hättest du mal machen müssen.
Hätte ich nicht machen müssen, wäre möglich gewesen.
Wäre die richtige Entscheidung.
Genau, und er hat gesagt, gib dir mal gelb. Ich war aber mental bei rot und dann ziehe ich halt die rote Karte raus und gucke so nach oben und denke, alter Schwede, scheiße, Patrick, eigentlich wollte ich nur gelb geben. So, tu die wieder weg und gib ihm gelb. Da weiß halt jeder im Stadion, dass der durch den Weg ist, der Mann.
Ja, ja.
So, und insofern, aber ich habe mich gefangen.
Ja, das hat dann deswegen, 3-4 Jahre gedauert.
Gab es 2018 schon ein Video?
Gab es da schon rote Karten?
2016 wurde da eingeführt mit Probe, so ein Jahr
Probephase. Ja, das ist echt irre.
Da war auch in der Tat eine Entscheidung in Dortmund, da habe ich gepfiffen und der Ball war im Tor oder nicht im Tor, das war noch nicht ganz klar. Da gab es auch noch keine Tonspur, die man hört auf dem im Video Assist Center. Kannst ja hören, wann der Pfiff erfolgt. Und das ist ja wichtig dafür, um zu wissen, ist der Ball im Tor, nicht im Tor, weil wenn ich vorher pfeife, ist kein Tor. Das heißt regeltechnisch nicht möglich, dass der Ball im Tor ist. Das heißt ja. Also so, und ich habe gepfiffen, für mich war der Ball klar im Tor, als ich gepfiffen habe.
Ja.
Und dann kam Schmadtke da reingerannt und hat losgepoltert und er würde Einspruch einlegen und das ging aber nicht, weil das war eine Probephase und alle Bundesliga-Vereine sich dazu bereit erklärt haben, auch ja. Bei Fehlern.
Ja,
also das war schon, das ist schon mächtig Dampf auf den Kessel in der Bundesliga.
Aber dieser Videoassistent, ich meine, der war ja in der Einführung auch vogelwild und ihr tat mir immer total leid, dass ihr das dann irgendwie ausbaden musstet. Was ist denn da auf dem Ohr eigentlich los? Ist da dann wirklich völliges Chaos, alle reden durcheinander? Du bist ja über Funk auch mit Daniel Richter natürlich verbunden, ne?
Ich bin mit allen verbunden, ja.
Alle labern,
ja.
muss jeder so ein Knöpfchen.
Wie bei uns im
Knöpfchen
Podcast drücken. Eigentlich.
Will ja ein Linienrichter was dazu sagen, der vierte Offizielle und der Kölner Kellner meldet sich.
Ja, also man muss
nicht sagen, jetzt Leute mal langsam einer nach dem anderen oder wie ist da die Hierarchie?
Werbung. Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück, ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz. Denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt's eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Wenn man das wirklich wissen will, dann guckt man sich, ich muss ein bisschen Werbung machen, das ist eine Serie, die läuft gerade in der ARD-Mediathek unparteiisch.
Ja.
Die müsst ihr euch alle mal angucken, dann wisst ihr ganz genau, was Phase ist. Aber um es mal kurz zu erklären, die Assistenten und der Schiedsrichter sind freigeschaltet im Funk. Also die können hören, was ich sage und ich höre, was die sagen. Der vierte Offizielle hat einen sogenannten Push-Talk-Button.
Ja.
Der drückt darauf, weil sonst hat er die ganze Zeit die Sülzerei von den Trainern und den Bänken mit drin. Und der Videoassistent in Köln, der hat auch einen Push-to-Talk-Button. Der drückt auf den Knopf, wenn er mir was mitteilen will. Aber alles, was ich sage, hört er, weil meine Entscheidung, die ich auf dem Platz treffe, die kommentiere ich gleichzeitig. Das heißt, alles, was ich dort mache auf dem Platz, sage ich gleichzeitig, damit der Videoassistent weiß, was ich dort tue. Das heißt also, erfolgt ein Foulspiel im Strafraum, dann sage ich für mich klarer Fußtreffer unten, rechte Seite, deswegen kommt der Spieler zu Fall, ursächlich Strafstoß.
Das heißt,
ich pfeife und sage es dann. Genau. Und dann erkläre ich das.
Dann sagt er, okay, Moment, ich checke
das. Okay, und dann sagt er, okay, wir checken.
Ja.
Und dann vergleicht er die Bilder mit dem, was ich sage.
Ja.
Und entweder ich habe eine totale Wahrnehmungsstörung, der hat ihn gar nicht getroffen oder er stößt ihn oben oder so, dann teilt er mir das mit und dann kommt es zum Review, ja oder nein.
Und sagt er dann auch, guck's dir an, ich empfehle es dir anzugucken.
Ja, er sagt es, weil ich am Ende der bin, der die Entscheidung trifft. Also er empfiehlt mir ein Review aufgrund der Bilder, wenn meine Entscheidung klar und offensichtlich falsch ist.
Aber wenn er sozusagen sagt, stimme ich dir zu, 100% richtig, dann bleibst du.
Ja, ganz genau, richtig. Auch wenn es nicht auch nur 50% richtig ist. Es geht ja um eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Ja. Da trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil man nicht 100%ig weiß, was ist es nun. Das ist natürlich manchmal so. Ne?
Das ist total interessant, das mal zu hören, wie viel da überhaupt los ist, weil man natürlich als Zuschauer, genauso wie man der beste Trainer ist als Zuschauer und immer weiß, was die beste Entscheidung ist, weiß man natürlich auch, wie du es hättest besser pfeifen können oder wie man entschieden hätte. Und man hat ja richtig Ahnung. Ich merke schon, da gehst du mit viel Druck nach Hause wahrscheinlich um mal sozusagen auf das Familiennetz zurückzukommen, wo, wie, in was für einer Verfassung kommst du nach Hause und vor allen Dingen, wer erwartet dich dann? Weil, liebe Zuckis, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen zwei Menschen hier im Raum haben die gleiche Anzahl an Töchtern, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich hab vier Töchter.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass du zu Hause auch ganz klare Entscheidungen treffen kannst und das ohne Videoassist. Und
auch oder kommentierst du das dann auch währenddessen? Du gehst jetzt auf dein Zimmer, damit deine Frau das
und dann sagt deine Frau, genau, ich check das.
Ich check das mal ganz kurz.
Unfaires
ganz genau.
Verhalten.
Dann kommt sie, genau, da kommt sie wieder runter und sagt, check complete. Ne? Also, genau. Also es ist in der Tat so, manchmal, ich kann mich auf dem Platz besser entscheiden als manchmal zu Hause.
Ja,
also die Auswahl zwischen, also manchmal weiß ich nicht, ob es gibt heute Pizza oder Pasta. Ich weiß, es wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Also das Mittagessen zu machen, jeden Tag, das ist für mich die größte Herausforderung überhaupt.
Ist so.
Für sechs Menschen, also ich koche sehr gerne übrigens, die Große ist 20, ist gerade ausgezogen und studiert Schauspielerei in Berlin.
Nicht schlecht,
cool. Okay.
Ganz genau.
Cool.
Auf Englisch.
Achso, das ist wieder ähnlich wie mit dem Schiedsrichterberuf. Und, ach,
keine Ahnung. Ja, da sagen natürlich die meisten, hey, können wir ja wissen, wie das herkommt. Ja, genau, also ist klar. Weil ich auch ein bisschen als Handpumpenspieler bei der Polizei Hamburg natürlich auch
ein so Wahnsinn.
Gewisse.
Also
gewisse
das ist der, ja, ich meine, Polizist, Schiedsrichter hat jeweils mit Leuten zu tun, die eine Fahne haben. Ja. So, ja. Genau, als Polizist.
Ich möchte bitte gehen.
Ach, warte mal. Warte.
Stopp.
Halt. Patrick Ittrich hier.
Ja, ja, gut.
Aus dem Kölner Flachwitze Untergeschoss.
Der war wirklich schlecht.
Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte.
Absolut.
Verwarnung.
Für Freddy Radeke.
Ja. Nehme ich an. Ich glaube,
wir checken das. Ja.
Ja, komplett. Ich bin eigentlich so der Marco Bode hier, der lange keine gelbe Karte, noch nie eine. Jetzt habe ich auch eine gelbe Karte bekommen.
Also für Flachwitze glaubst du, dass du noch, dass es lange her ist? Nein, mein Freund.
Ach, ja.
Oder auch Flachwitz-Jürgen, wie wir dich intern nennen.
Ja gut, da geben wir uns beide jetzt nicht so
natürlich
viel.
Natürlich nicht.
Nee, okay.
Ich bin so ein Mario Götze. Nie faulen, aber ständig meckern.
Auch da halte ich mich raus.
Ja, absolut. Musst du ja auch.
Muss mich raushalten.
Musst du auch.
Man darf eine Sache sagen. Man darf nie bevorurteilt in ein Spiel gehen, aber immer vorbereitet.
Ja, ja, klar.
Ah, interessant, ja. Du weißt schon, wer sich viel beschwert und so, aber, ja, aber jeder kriegt seine neue Chance.
Ich nehme das Beispiel immer gerne von Spielern, die nicht mehr aktiv sind. Franck Ribéry zum Beispiel.
Ja.
Jetzt um noch einmal auf Fußball zu kommen, dann möchte ich gerne das andere Thema auch mal
behandeln.
Endlich mal, ja. Franck Ribéry ist ein Fußballer, der immer technisch versiert und gut Fußball gespielt hat. Und der hat halt immer auf den Hacken gekriegt. Ja. Immer wieder hat er eingekriegt. Und dann musst du als Schiedsrichter das Gefühl dafür entwickeln, wann pfeifst du ab? Und gibst ihnen den Freistoß, damit nämlich was nicht passiert, dass er mit dem Ellbogen dem anderen in die Schnauze haut.
Ja.
Weil dann, darauf musst du vorbereitet sein. Und wenn das passiert und du hast gerade weggeguckt oder sagst, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, dann sagen sie alle, aber das macht der Spieler ständig, das hättest du wissen müssen. Und auf der anderen Seite kann ich ihnen aber nicht die rote Karte geben, wenn er nur so tut, als ob er austeilt. Und dann sage ich, aber der macht es immer so, den gebe ich rot. Deswegen muss man auf gewisse Dinge immer vorbereitet sein, aber auf der anderen Seite auch immer präventiv handeln. Habe ich so einen Spielertypen, dann mache ich es so in meiner Art und Weise, dass ich auf den immer meistens schon vor dem Spiel oder beim Warmmachen oder auf den zugehe und sage, oh, ich passe heute auf.
Und sage, écoute moi, Monsieur Ribéry.
Avec le bus, genau. Ja.
Ja. Ja, ja, das macht natürlich, verstehe ich, ja, macht Sinn. Funktioniert bei deinen Töchtern quasi genauso, ne? Du gehst morgens hin und sagst, pass mal auf, ich stelle mir den Tag heute folgendermaßen vor und dann läuft das 100% so, wie du dir das vorstellst, richtig?
Kann ich ein wirklich gutes Beispiel von einer 7-Jährigen jetzt geben?
Ja.
Die wollte nämlich nicht zur Schule.
Das kann ich gut verstehen. Hast du gesagt, gar kein Problem, dann geh nicht.
Richtig, weil was sollst du sonst tun?
Ja.
Das war in der Tat echt schwierig für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir, ich muss mal so eine Lanze brechen, so ein bisschen unsere Kinder gingen alle auf die Rudolf-Steiner Schule.
Ja.
Und jetzt sind die Große, wie gesagt, studiert. Die 17-Jährige ist jetzt aufs Gymnasium gewechselt und die 14-Jährige auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist das Kapitel Waldorfschule für uns jetzt beendet und dann schicken wir die 7-Jährige erst auf die Grundschule bei uns im Stadtteil. Und das hat auch alles funktioniert, nur irgendwie war dann auf einmal am zweiten Tag die Lehrer nicht da, die hat einen freien Tag gehabt. Und wenn Kinder eine Bezugsperson brauchen,
klar.
Und wenn Kinder vor allen Dingen auch irgendwie die vielleicht irgendwie eine gewisse Stabilität brauchen und aus dem Kindergarten kennen, dass sie irgendwie so gewisse räumliche Nähe haben und so und auf einmal ist irgendwie die Bezugsperson weg, dann war auf einmal Feierabend und dann wollte nicht mehr hin.
Du rennst offene Türen ein hier. Das ist
und,
bei uns das Gleiche.
Und dann stehst du da und denkst, und dann siehst du ja, und es ist immer, also ihr kennt das ja alle, wenn Kinder irgendwie leiden, so gefühlt auch mental leiden vor allen Dingen, dann bist du ja manchmal sehr hilflos. Und dann kannst du ja alles studiert haben, was du willst, da kannst du der größte Psychologe sein und alles schon erlebt haben auf der Welt, dann funktionieren ganz viele Dinge einfach nicht, so wie du dir das gerne vorstellst. Und da musst du irgendwie andere Hebel in Bewegung setzen. Und am Ende haben wir es dann so gemacht, dass wir sie wieder zurückgegeben haben auf die Steiner Schule, weil sie dort mit ihren Kindern, mit ihren Kinderfreunden, die sie auch im Kindergarten hatte, dort in die erste Klasse gegangen ist. Und da ist, die haben nur bis 11 Schule. Da ist ein relativ seichter Übergang bis zu den Oktoberferien, so, damit der Einstieg leichter ist und ganze Zeit eine Lehrerin oder ein Lehrer, damit die Bezugsperson gegeben ist. Ja, und das war trotzdem nicht einfach. Auch da war, es hat sich sowas manifestiert bei ihr. So, ich bin hier auf dem Schulhof, da sind ganz viele Menschen und jeder immer muss einer da sein. Aber wir haben das so peu à peu leicht immer wieder ausgeschlichen, kann man sagen. Ja, und am Ende jetzt geht es einigermaßen, muss man sagen. Aber es war schon echt, das ist schon eine harte Zeit.
Ja, willst du erzählen, wie das bei dir in der ersten Klasse mit deinem Jungen ging?
Mein Großer, der ist jetzt in die zweite gekommen und letztes Jahr saß ich relativ, ja, ein paar Wochen so mit im Unterricht. Weil als Eingewöhnung sozusagen, dass er sich überhaupt hintraut und noch hingeht, weil er auch total Angst vor vielen Menschen hatte und viel Anlauf braucht. Und
war das ja im Kindergarten auch so?
Ja. Ja, ja, über Jahre. Also das irgendwann hat er Vertrauen geschafft, gefasst und so. Und dann ging das. Das dauert aber extremst lang. Und mir ging das auch alles zu schnell in der ersten Klasse. Mir ging das zu schnell. Das Tempo war mir zu hoch auch mit Hausaufgaben. Ja. Und vor allen Dingen so ein Vormittag irgendwie kommt denen ja wahrscheinlich doppelt so lang vor wie für uns so ein paar Stunden. Wenn die da dann sitzen und so. Und das war alles zu viel. Und dann konnte ich das zum Glück auffangen mit Hilfe der Klassenlehrerin, die das mitgemacht hat und die Schule auch, dass ich da damit sitzen durfte.
Ja, wobei das auch immer nicht so gern gesehen wird, ne?
Also ja, so ja, genau.
Das ist immer so die Frage. Das ist ja immer, weil dann kriegen die anderen Kinder ja auch mit, warum sitzen meine Eltern jetzt nicht hier, ne? Das ist total schwierig, weil das kannst du ja so oder so sehen. Da musst du halt gucken, was ist das Beste fürs Kind. Und manchmal ist es halt nicht das Beste, wenn man die auf Schritt und Tritt dabei ist, ne? Also, das sind total schwierige, also, das ist
da verstehst
du
ja
und denkst, was machst du denn jetzt? Das ist total, total schwierig. Und das ist ja nicht nur so, dass dann auf einmal nur mit der irgendwie ein Problem hast. Denn, wie gesagt, dann war gerade der Umzug nach Berlin, habe ich geholfen, mit der Großen, die dann, erstmal muss meine Bude in Berlin suchen, das Wildwest.
Ja, glaube ich.
Dann sind wir da zweimal hingefahren, zwischen zwei Wochenenden, einen Umzug gemacht. Gut, das ist ein Zimmer, wir haben dort eine Wohnung gemietet jetzt.
Aber es sind hier auch viel Bewegung in der Familie.
Da ist brutal viel Bewegung. Dann hast du und dann hast du eine 14-Jährige, die irgendwie auch noch mitten in der Pubertät ist.
Das ist ja eigentlich ein guter Übergang über das, was dein Leben eigentlich bestimmt, weil du bist du bist Schiedsrichter. B, du bist Polizist, also oder andersrum, Polizist und Schiedsrichter. Das heißt, Regeln spielen in deinem Leben mit die größte Rolle. Dieses Gerechtigkeitssinn, den du. Wie überträgt sich das bei dir aufs Leben und auf die Erziehung auch mit den Kindern?
Gar nicht. Weil ich kann nicht mit der Axt. Also, das Problem ist, bei Kindern wirken Regeln anders als bei Menschen, die ich nicht kenne, weil du emotional gebunden bist. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich kann einem gegenübertreten, zu dem ich keine emotionale Bindung habe, dem kann ich sagen, stopp, hier ist Feierabend. Und das kann ich auch anders tun als bei Kindern, weil bei Kindern hast du eine emotionale Bindung und trittst denen anders gegenüber. Ich kann dann, natürlich musst du auch ein Stoppschild vorsetzen und natürlich gibt es Regeln und Regeln müssen eingehalten werden, weil Kindern, es gibt die Art von Kindern, die nach Regeln lechzen und die unbedingt wollen, dass Struktur. Man jetzt eine Struktur setzt, dass man ein Stoppzeichen hinsetzt und dann gibt es andere Kinder, die akzeptieren alles. Und das ist total interessant, dass man eigentlich von einem Fleisch und Blut ist, vier unterschiedliche Kinder.
Das gibt es?
Ja, Strukturen.
Kinder, also. Sag mal, wo gibt es diese Kinder, die alles akzeptieren?
Die gibt es in der Tat wirklich.
Also ja, das gibt es wirklich. Ja.
Das gibt es wirklich. In
Geschichten. Habt ihr da jeweils ein Exemplar?
Ja, könnte man mehr oder weniger sagen. Die eine ist zwar ein bisschen, das darf ich schon sagen, die ist ein bisschen zickiger unterwegs. So, das ist auch okay. Die hat übrigens auch einen Schiedsrichterschein. Interessanterweise. Das hilft mir wahrscheinlich auch. Nein, also die 14-Jährige auch übrigens. Wir haben beide Schiri-Schein gemacht, aber das ist in der Tat so, dass das, und da muss man immer vorsichtig sein, weil du hast dann ein Kind, das, sagen wir mal, nicht so viel Regeln braucht wie andere und dann darf man nicht dazu neigen, dadurch das eine Kind zu bevorteilen oder das Gefühl auszulösen bei den Kindern, die werden besser behandelt als die. Das kommt ja ganz schnell.
Ja.
Gerade bei Vieren. Und vor allen Dingen hast du dann irgendwie Kinder, die vielleicht auch mal ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen emotionaler sind. Und da musst du ja auch dann gucken, wie gehst du mit diesem Kind um, im Gegensatz zu dem anderen Kind. Da kommt ja ganz schnell auch Neid innerhalb der Kinder auf.
Ja.
Das ist das zu handeln. Und deswegen muss ich sagen, ich muss ja eher den Hut von meiner Frau ziehen, als vor mir selber, weil ich ja auch manchmal nicht da bin. Ne?
Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs? Kannst du sagen?
Boah, das kann ich sagen. Also ich bin halt jedes Wochenende unterwegs. 150. Ich habe immer ein Auswärtsspiel, ne?
Ja.
plus Stützpunkte, Lehrgänge. Dann
das ist ja nämlich auch genau das, ne? Das wissen wahrscheinlich die meisten noch nicht. Da du in Hamburg wohnst, wirst du natürlich in Hamburg nie eingesetzt, genau. Weil man ja sagen würde, dann scheint er ja irgendwie HSV oder Pauli-Fan zu sein, so ungefähr.
Genau, das liegt dann wahrscheinlich nahe als Fußballer, aber ich kann halt kein St. Pauli-Spiel pfeifen oder HSV-Spiel. Du darfst halt nicht in der Stadt pfeifen, in der du lebst.
Ne, ist ja irgendwie auch
logisch. Das macht ja auch Sinn. Also ich stell mal vor, du pfeifst da so einen Kraut- und Rüben-Elber hin, bei einer von der Truppe, und dann kannst du in der Hälfte der Stadt nicht blicken lassen. Das möchte ich. Ich bin ja Stadtpatriot, ne? Also von daher.
Ja, macht natürlich auch Sinn. Ja. Außerdem willst du ja auch erste Liga pfeifen.
Ich bin übrigens, Entschuldigung, ich bin übrigens seit Jahren der Einzige in der Bundesliga in Hamburg im Fußball.
Ja, so ist es.
Das muss man sich mal sagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
So.
Der Bitte. Einzige Bundesliga ist.
Ja. Du bist eigentlich der Einzige, der auf Top-Niveau performt.
So seit Jahren. Seit Jahren.
Krass. So ist es. Ach, krass. Ja, aber diese, also von außen betrachtet, sind das ja beides Jobs, wo man damit klarkommen muss, dass man auch Anfeindungen aushält.
Du meinst, ne? Papa sein?
Okay, dann Papa sein. Drei auf Jobs. Die drei Jobs.
Drei Jobs.
Anfeindungen. Ja. Das ist also auch ein Job. Das finde ich immer so beeindruckend. Ich suche immer irgendwie einen friedlichen Weg und kann nicht gut damit klarkommen, wenn irgendwie mir gegenüber jemand sich komisch verhält und so. Und dann möchte ich diplomatisch sein und so weiter. Aber du hast ja zwei Jobs, wo man das irgendwie aushalten muss. Oder ich weiß gar nicht, ich oder sein Ego ausschalten können muss wahrscheinlich, ne? Und da denke ich natürlich auch an Kinder, die vielleicht irgendwann sich für den Polizeijob interessieren oder für andere Jobs, wo du auch mit Reibung zu tun hast und so. Fühlst du das denn so? Wie ist es denn, wenn du negative Kommentare bekommst, sowohl im Schiri-Job als auch bei der Polizei?
Bei der Polizei habe ich seit Jahren keinen negativen Kommentar mehr bekommen, weil ich war ja wirklich 6 Jahre Handpuppenspieler. Und ich bin dann mit der Puppenbühne.
Und du hast tolle Musik in deiner Puppenbühne. Ist vielleicht das einzige Puppentheater, wo Musik der Band Revolverheld liegt.
Das ist korrekt, genau. Wir haben da einiges auch schon gecovert, kann man sagen, ja.
Das erklärt die Kriminalitätsrate.
Ja, genau.
Nein, das ist absolut.
Und wenn Norbert Nase denn da hochkommt, dann ist immer was los.
Also man kann da so, also man lernt dann halt so 4 bis 5 Stimmen zu imitieren als Handpuppenspieler.
Meine war einfach.
Und das ist wirklich überhaupt gar kein Problem gewesen. Das ist wirklich nur 8:15. Also man muss ja dann sagen, wenn du als Polizeibeamter in die Schule kommst, dann freuen sich die Kinder, dass du da bist. Das ist ja in den meisten Fällen bei der Polizei ja nicht der Fall. Weil wir sind ja, eigentlich kommt die Polizei wann? Wenn irgendwo irgendwas passiert ist. Und in der Schule kommst du als Polizei und da freuen sich. Teilweise haben mich Kinder umarmt, die vielleicht zu Hause kein gutes Zuhause haben. Und dann sagen die auf einmal, kannst du mein Papa sein? Und irgendwie solche Sachen kommen schon auch relativ häufig vor. Gerade auch, wenn du siehst bei den Kindern, boah ey. Und das sind jetzt nicht nur, wir reden jetzt nicht hier von sozial schwachen Stadtteilen oder sowas. Ja. Ich bin ja selber in Hamburg-Möhrensberg aufgewachsen. Geboren in Bergedorf. Insofern, ich weiß, was sozial schwacher Stadtteil ist. Mein Vater ist Spätaussiedler. Ich bin ja halb polnischer Herkunft. Und von daher kann ich auch gut mitreden, was das Thema betrifft. Nur es war für mich als Polizeibeamter in den Anfängen in der Bereitschaftspolizei 10 Jahre, ich war bei 3 Kastertransporten unterwegs, war bei den Bambule-Demonstrationen unterwegs und so. Und ich bin eigentlich immer jemand, der versucht immer zu deeskalieren, immer schon. Und ich habe immer nicht verstanden, wenn ich in Uniform da stand mit einem Helm, wie mir so der blanke Hass entgegengebracht wurde von der gegenüberliegenden Seite. Und das ist jetzt egal, welche Seite, ob das linksextrem, rechtsextrem oder was auch immer, das ist mir eigentlich völlig egal. Aber wie dir Menschen ins Gesicht den blanken Hass entgegenbringen, das habe ich nie verstanden. Verstehe ich immer. Und das ist nur, weil ich Polizeibeamter bin, der eigentlich, und ich sehe das ja wirklich so, dass gerade auch im Fußball ist es ja meistens so, dann, wenn ich dann irgendwelche Regeln ausspreche, dass man dann sagt, okay, ja klar, kein Wunder, der ist Polizeibeamter, der muss das ja durchsetzen, und der ist ja so, wie er ist und der redet auch so. Das bin ich halt überhaupt nicht. Ich bin zwar Polizeibeamter, aber ich bin eigentlich immer dafür da und immer schon so gepolt gewesen, dass ich eigentlich immer versuche zu deeskalieren und eigentlich schon harmoniebedürftig bin, ehrlicherweise. Und deswegen fand ich es immer nicht gut. Und genauso finde ich es auch nicht okay, wenn ich auf dem Platz stehe und ich erwische mich manchmal dabei, wie ich in die Gesichter der Fans gucke und blanken Hass sehe.
Ja, ja.
Krass.
Ich sehe blanken Hass wegen einer Entscheidung.
Du bist ein deeskalierender Typ. So. Ja, auch auf dem Platz, muss man sagen, bist du einer, der die Nerven behält, wo ich schon längst, jetzt mal ehrlich, irgendeinem Spieler einen runtergehauen habe. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie redest du eigentlich mit mir? So, also ich wäre so ein Typ, ich würde 15 rote Karten verteilen. Ja. So, reicht mir. Schnauze halten, rot runter, hau ab. Geh mir aus den Augen.
Stehst allein auf dem Platz.
Und interessanterweise passiert mir das zu Hause manchmal nicht. Zu Hause merke ich manchmal, dass ich die Nerven verliere, weil es mir emotional nahe geht und dann gehe ich raus.
So.
Und das ist eben total, weil da, das ist, und das ist bei meinen Kindern in der Tat manchmal auch so. Wenn Kinder emotional sind oder eher ein Charakter, wir haben ja diese vier, ich weiß nicht, kennen Sie diese vier Charaktereigenschaften? Sanguiniker, Melancholiker, dann hast du noch den Phlegmatiker und den, die vierte Charaktereigenschaft ist dann der
Choleriker.
Choleriker.
Das sind vier Charaktereigenschaften. Kannst du den ersten mal erklären? Also,
sanguinisch, cholerisch.
Cholerisch ist klar, melancholisch,
melancholisch
ist klar.
Ist klar. Sanguinisch.
Kommt der Lateiner gerade bei dir wieder durch?
Ja.
Okay. Aber weißt du, was ein Sanguiniker ist?
Nein.
Gut, cool. Ich bin nicht der.
Nein.
Ich bin genauso
dumm
wie du.
Nein, nein, es ist
ich sag das nur, damit du nicht alleine dastehst.
Oh.
Ich würde es jetzt, jetzt auch nicht
100%. Ich
würde
jetzt, gesehen?
Ich würde, ich finde, hat er geworfen gerade?
Ja, der hat mich
Flasche geworfen.
Aber ist er jetzt Spieler oder ist er Trainer? Weil dann unterscheidet sich, ob er eine gelbe oder eine rote Karte kriegt.
Trainer. Nein, Spieler.
Gut, wenn ich dann Trainer bin, dann wechsle ich die direkt aus.
Also das war jetzt ein kleiner Exkurs und ich wollte jetzt einfach nur damit sagen, dass diese Charaktereigenschaften, die sind uns gegeben. Und die Persönlichkeit entwickelt sich.
Ja.
Und jedes Kind hat so eine Charaktereigenschaft. Und ich weiß natürlich auch, was ich, und eigentlich grundsätzlich bin ich ein cholerischer Typ.
Aber du, dafür lässt du es auf dem Platz nicht raus, weil du offensichtlich die genügend Distanz hast, dass du es
und man muss ja ein professionelles Tun haben. Nur wenn es dann emotional wird und du wirst gepackt, am Herzen oder wo auch immer, dann kann es emotional werden. Und da musst du echt aufpassen, dass du da nicht ausflippst und dass
das
man dann rausgeht.
Das
kennen viele Eltern genauso. Und die sind die entspanntesten zu Hause. Und unsere Kinder reißen sich teilweise ja auch in außerhäusigen Institutionen, sage ich jetzt mal, zusammen. Ob es in der Schule ist oder wo auch immer oder bei Freunden.
Und dann, sind sie
dann, hörst du, ihr habt aber ein Liebeskind, das ist ja unglaublich.
Und
was
und
zu Hause flippen die aus, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und ich denke, was ist mit dir los?
Man muss ja immer sagen, genau wenn das so passiert, weiß man, dass zu Hause das richtige Surrounding ist, wenn sie oder er eben das Gefühl hat, dass sie das zu Hause rauslassen können.
Ja,
dann ist das eben total gut. Wenn sie das nicht mehr machen, heißt das ja irgendwie, dass es dann doch irgendeinen Vertrauensbruch gibt zu den Eltern, wenn sie das nicht mehr trauen, vor ihren Eltern rauszulassen. Also natürlich muss man irgendwann sagen, hey, ist jetzt mal gut, aber hey, ja, reg dich auf, alles gut, geh doch in dein Zimmer, so kannst du mich auch kurz anschreien, ist in Ordnung.
Ja.
Viel besser, als das, was du in der Schule machst.
Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Kinder gut aufwachsen, wenn sie wissen, dass sie geliebt werden.
Absolut, dann haben sie dieses Urvertrauen.
Da kannst du auch mal schimpfen, da kannst du auch mal der Doofmann der Nation sein, wenn sie das Urvertrauen, das Gefühl haben, dass sie geliebt werden von dir, dann wird das was mit den Kindern. Da bin ich
und dann kann man sich natürlich auch einfach streiten und dann geben dir die Kinder auch Kontra, weil sie wissen, so, ich kann dem jetzt auch sogar sagen, dass ich den scheiße finde oder kann alles rauslassen und der liebt mich trotzdem noch. Das ist ja das Wichtige. Und wenn sie anfangen, dich zu schützen oder Angst davor haben, dass wenn sie dir was sagen, dass das für sie Konsequenzen hat, dann hat er mich nicht mehr lieb, wenn sie das Gefühl sozusagen nicht haben. Aber
naja, und trotzdem musst du überlegen, wann sage ich jetzt trotzdem was? Also wann werde ich mal etwas härter und setze eine Grenze und wann lasse ich es laufen? Und das glaube ich, und das werden ja auch viele, die zuhören, es gibt ja auch Kinder, die auch Probleme haben.
Ja.
Und jetzt rede ich jetzt nicht von irgendwie normalen Problemen, sondern die mentale Probleme haben, bis hin zu psychischen Krankheiten. Wir haben ja immer mehr, und das betrifft ja, glaube ich, auch eher Mädchen und jugendliche Mädchen als und Heranwachsende, als Jungs, die auch immer mehr Probleme, was die Seite betrifft haben. Und auch da hast du dann natürlich irgendwie, und ich glaube, dass sind ganz viele, die auch da dann nicht wissen, wie, was mache ich jetzt? Wo hat das angefangen? Bin ich schuld vielleicht daran, dass mein Kind so ist? All diese Dinge, die kommen ja auch, die spielen ja auch mit rein. Und das darf man auch nicht vergessen, dass das eine ganz große Rolle spielt. Und dass man sich manchmal als Eltern selber die Schuld gibt. Bin ich jetzt schuld daran gewesen? War die Schwangerschaft scheiße? Oder irgendwie, keine Ahnung was, oder habe ich irgendwie im Kindesalter oder im Jugendalter oder im, keine Ahnung, Babyalter irgendwas falsch gemacht oder so? Das sind ja alles Dinge, die gehen ja auch durch den Kopf. Ne?
Ja klar, wir haben auch mit dem ersten Kind haben wir gesagt, ja, wir werden Fehler machen, welche werden es sein? Das ist nur die Frage, welche Fehler wir machen werden. Immer dieses, wenn man im Erwachsenenalter sagt, ja, meine Eltern, die haben das und das und das hätte ich ja anders an deren Stelle gemacht und so. Und am Anfang war ich auch noch so, dass ich dachte, ja, ey, komm, wir in heutigen Zeiten, du kannst ja alles anlesen, weißt doch alles und so. Wir werden so gute Eltern sein. Und dann so nach ein paar Jahren merkst du schon, warum verhält der sich so und so? Und was haben wir denn verpasst? Warum, keine Ahnung, warum ist er so phlegmatisch und warum muss man ihm immer alles 100-mal sagen und so? Und also die Fehler, die bleiben eh nicht aus. Ich würde gerne mal eine fehlerfreie Familie kennen.
Ja, gibt es natürlich nicht. Also das ist natürlich verloren.
Aber vielleicht, außer bei Strömes. Weil es vielleicht das falsche Wording ist. Also wir reden jetzt nicht über Gewalt, über, ne, also alles, was es gibt. Aber ich glaube, dass es wenn du etwas aus Liebe tust, und das, ich wiederhole mich wahrscheinlich auch, aber wenn du das aus Liebe tust, gibt es ja keinen Fehler, sondern es gibt einfach nur Entscheidungen, die du treffen musst. So. Und du nimmst diese Entscheidungen, die musst du reflektieren und musst dazu stehen, aber die können halt in dem Moment irgendwas bewirken, was du vielleicht nicht wolltest, ja, was du nicht überrissen hast. Ja. Deswegen fällt es mir immer so schwer, davon Fehlern zu sprechen, weil du das immer erst in der Nachbetrachtung kann man viele Sachen immer natürlich dann sagen, oh, da haben wir einen Fehler gemacht oder sonst wie. Aber man macht das ja in dem Moment, und da komme ich nochmal drauf zurück, weil du vorhin meintest, dass du als Beamter diesen Hass dir entgegenschlägt, dass du das nicht verstehst, oder als Schiedsrichter dieser Hass, weil du natürlich eine Institution bist. Das heißt, die sehen das System dahinter, also du bist der Repräsentant eines Systems.
Ja.
Und so ist es natürlich auch als Eltern. Wir repräsentieren etwas, den Stand der Eltern.
Und dann erntet man diesen Hass.
Ja, genau. Aber das meine ich, weil es gibt einfach ja auch oft Dinge, so wo du halt dastehst und ich als Eltern nicht weiß, ich muss meiner 14-jährigen Tochter jetzt sagen, du bist 14, du bist um eins, läufst du nicht noch durch Diskotheken, obwohl ich als innerer Vater sagen würde,
habe ich ja früher. Oder die Bildschirmzeit muss reduziert werden.
Dinge, die einem selber, sagt, ich bin nicht besser oder ich war nicht besser, aber du weißt, du musst in diesem Moment diese Entscheidung treffen und musst das sagen, obwohl du selbst nicht hundertprozentig dazu bist. Und dann kommt dir dieser in Anführungsstrichen Hass, oder du siehst, und das musst du dann aushalten, weil du normal Dinge machen musst, die musst du dann durchsetzen.
Ja, wobei ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Es gibt gewisse Dinge, die muss man nicht aushalten, die darf man auch benennen.
Ja, natürlich.
Und ich finde, ich will nicht sagen Äpfel mit Birnen, ich weiß, was du meinst, und man kann das auch so hinleiten, aber ich finde, dass es geht um Fußball, es geht nicht um, für einige ist es das Leben, das weiß ich. Fußballfan zu sein einer Mannschaft, das ist dann, da wird ja auch davon gesprochen, wir haben gewonnen oder wir haben verloren, obwohl die ja gar nicht selber spielen.
Wir haben verloren.
Ja, ja, ne? Und ich kann verstehen und ich weiß auch, dass ich derjenige bin, der mit einer Entscheidung ganz viel zunichte machen kann, die falsch ist oder die vielleicht subjektiv gar nicht so gesehen wird, wie ich sie dann getroffen habe. Das ist für mich auch alles nachvollziehbar, aber ich verstehe vor allem auch die Menschen nicht, die denn gerade wenn du so den Gang Richtung Kabinen runtergehst, und das sind ja meistens dann die Bereiche, wo eigentlich eher die Menschen sitzen, wo du denkst, okay, die sind vielleicht die Betuchteren oder das ist ja totaler Quatsch eigentlich, ne? Da sind, kommen dir wirklich, wirklich Menschen im mittleren Alters mit ihren Kindern an und die bepöbeln dich aufs Übelste, beleidigen dich. Ich bin ja wirklich auch ein bisschen wahnsinnig, weil ich ja manchmal stehen bleib und die zur Rede stelle.
Und würde ich, glaube ich, auch machen.
Mein Assistent sagt schon, Patrick, komm jetzt, du kriegst irgendwann noch in die Fresse. Ich sage, mir scheißegal, ich will jetzt wissen, was mit ihm ist. Ja. Und dann stelle ich dir und sage, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja. Ist doch scheißegal! Ich sag ganz genau, sag mir, was habe ich falsch gemacht heute? Ja. Nenn mir eine Entscheidung, die zu Ungunsten deines Vereins gefallen ist, weswegen ihr heute nicht gewonnen habt. Sag es mir. Ist scheißegal! Also da geht es nur darum,
klar,
Ventil zu sein, für alles andere, was vielleicht sich die Wochenende...
So ist es. Aber
da hast du ja dann die Antwort schon darauf. So ist weißt du, das ist natürlich einfach nur das.
Aber dürfen wir das akzeptieren?
Nein, als Gesellschaft sowieso nicht. Auch vor unseren Kindern nicht. Und auch kannst du es nicht akzeptieren, dass ja auf einer Demonstration genau dasselbe. Ja? Das ist ja, ich meine, da seid ihr Polizisten nun mal dafür da, dass man das Gesetz verteidigt. Da gibt es ja ganz klare Richtlinien, was euer... Ne? Und deswegen ist das natürlich rational überhaupt nicht begreifbar. Und du weißt ja auch nicht, wo solche Menschen herkommen, wer jetzt diesen Hass hat. Das hat ja auch viel mit der Familiengeschichte oder was man selber erlebt hat zu tun.
Klar.
Das hat dann mit Arbeitslosigkeit oder mit irgendwelchen anderen Problemen oder Geldsorgen oder Beziehungssorgen. Klar. Da wird ja alles eben fokussiert.
Ja klar, und die Lunte wird dünner auch. Das merkt man bei einem selber auch, wenn man je mehr Stress man hat und so, dass man da vielleicht ein bisschen gereizter ist. Das merkt man ja selber auch.
Dann kommen noch das Internet und die sozialen Medien dazu und dann wird alles nochmal potenziert.
Und wir vergessen halt diese Vorbildfunktion. Da kann man ja auch nochmal drauf beim Sport, wenn ich bei Vereinssportarten, wenn ich mit meinen Töchtern da irgendwo auch beim, ist ja scheißegal, der Fußball ist, glaube ich, richtig pervertiert, weil, glaube ich, viele das Gefühl haben, wenn ihre Kinder, da ist die Wahrscheinlichkeit, Multimillionär zu werden, keine Ahnung, oder die Wahrscheinlichkeit, ne, also wo man praktisch so hoch geht, da ist vielleicht nochmal oft krasser noch, weil es so viele, auch weil es so ein Breitensport, also so ein ehrgeiziger Sport ist.
Du redest das vom Fußball immer noch.
Ja, genau, weil wenn ich sehe, was da an den Plätzen los ist, auch gegenüber den Schiedsrichtern und so, das ist wirklich unfassbar.
Da kann ich dir auch, das ist auch unfassbar.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Du darfst ja auch Ich habe jetzt am Sonntag, der DFB hat eine Aktion, also es gibt das Jahr des Schiedsrichters gerade, weil wir weniger Schiedsrichter haben, immer weniger werden, das will keiner mehr machen. Und ich sage immer, eigentlich ist es eine geile Lebensschule, weil wenn du Attribute, die du da lernst als Schiedsrichter, die kannst du in jedem Beruf gebrauchen. Also eigentlich ist das eine geile Lebensschule, die du hast als Schiedsrichter. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es die Aktion jetzt gibt, Profi wird Pate. Ich habe also mir einen, und ich habe die Aktion gestartet, medial aufmerksam, habe mir einen 16-Jährigen vom Steinberger SV genommen und habe den begleitet beim D-Jugendspiel. Und habe denen da so ein bisschen was erzählt und so. Und damit man so ein bisschen, dass dieses Patensystem ein bisschen ins Leben ruft und auch darauf aufmerksam macht, was ist das eigentlich so. Und das ist mittlerweile relativ etabliert, dass halt Schiedsrichter, die gerade anfangen, einen Paten an die Hand kriegen in den ersten 2, 3, 4 Spielen, damit sie nicht alleine sind. Weil du bist alleine und du hast immer, darfst ja nicht vergessen, du bist als Schiedsrichter immer alleine bis zur Kreisklasse in Hamburg. Ist immer alleine. Mhm. Und da hast du 11 oder 10 gegen 10 gegeneinander. Ja, ja. Und die sind immer, und die können sich
plus mit 10, 11, 12, plus das Trainerteam, plus das Trainerteam,
kommen die alle auf einen oder auf eine zu. Immer. Ja. Du bist immer alleine.
Das ist völlig irre eigentlich, ne?
Und dass sowas nicht geschützt wird, allein von wem auch immer, von der Gesellschaft, vom Heimverein, von wem auch immer, dass es eigentlich ist, diese Person, die dort steht, die macht ja was Gutes. Das darf man nicht vergessen.
Ja, klar.
Ohne die würde das Spiel ja auch nicht stattfinden. Ohne die
würde das Spiel nicht stattfinden. Das ist jemand, der versucht, neutral zu sein, der versucht, irgendwie es allen gerecht zu machen. Und die Person wird am meisten beschimpft von allen. Wo sind wir, wo kommen wir denn hin? Was ist denn das für eine Kacke? Hm. Das ist doch nicht normal. Und das sind die Dinge, die mich ärgern. Und dann werden Ligen, Fairplay-Liga, EF und G-Jugend, ist seit Jahren schon eine sogenannte Fairplay-Liga, brauchen wir keinen Schiri mehr. So, ich ärgere mich darüber, weil es suggeriert, wir brauchen keine Schiedsrichter. Und dann wird in diesen Ligen Fairplay gelebt, aber ohne Schiedsrichter.
Funktioniert
das? Heißt,
das?
So. Und dann, das funktioniert in dem Sinne, dass man sagt, okay, die Kinder sollen sich selber strukturieren. Der neue Kinderfußball, der 2024, 2025 etabliert wird beim DFB, da spielen sie 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 auf 4 Tore. Ich habe da mit Hannes Wolf letztes auch drüber gesprochen und auch mit Sandro Wagner. Das ist eine tolle Sache. Aber man sieht halt alles aus Sicht des Spielers und nicht aus Sicht des Schiedsrichters. Weil für die Ausbildung des Schiedsrichters, du fängst an, machst eine komplette theoretische Prüfung und Schulung an einem Wochenende und lernst so die Regeln und machst eine Prüfung. Und dann bist du ins kalte Wasser geworfen, da sagst du, das pfeifst du nicht, das war dein erstes Spiel. Du weißt ja noch gar nicht, in welche Richtung du zeigen sollst, du weißt gar nicht, wo du stehen sollst, um zu sehen, wo der Ball im Aus ist, du weißt noch gar nicht, was Phase ist. Und dann wirst du nicht in diesen Ligen eingesetzt, wo Fair Play gelebt wird, wo die Kinder sich eigentlich um sich selbst kümmern und du eigentlich für dich selber lernen kannst, was du tust, sondern wirst in die D-Jugend geschickt.
Das ist ja eigentlich total verrückt.
Und dann sehen
Herr der Fliegen, ne?
Und das will ich einfach sagen, und die Schiedsrichter müssen auch mit ausgebildet werden.
Ja, und du musst, da muss man mehr Struktur, da muss man mehr machen und dann vor allen Dingen, und das ist das Schlimmste, der Schiedsrichter darf nicht, oder die Schiedsrichter wie das letzte Rad am Wagen gesehen werden. Wir gehören zum Spiel dazu. Und solange das nicht in den Köpfen von jedem drin ist, wirst du das auch nie erreichen.
Sag mal, ich das ist eigentlich bekloppt, ne? Du wirst hier eingeladen oder egal, wo du hingehst, alle fragen genau diese Fragen, dieses Anfeinden und so.
Ja.
Wollen wir mal kurz darüber sprechen, was das Schöne
an dem das finde ich toll.
Jury-Job ist?
Alles. Ja, ich bin ja auch einer, der eigentlich immer das hervorbringen möchte, was das Schöne ist. Ne? Man darf nicht vergessen, Schiedsrichterei ist auch Gemeinschaft. Schiedsrichterei ist, du tust Dinge für den Sport, die einfach nur geil sind, weil du kannst das Spiel besser machen als eine einzelne Person. Du hast als Schiedsrichter, und das weiß man eher erst später, aber du lernst Dinge wie Entscheidungen treffen. Das ist ja heute in der Gesellschaft sehr schwierig bei vielen.
Für viele Eltern auch.
Du lernst Entscheidungen treffen, du lernst allein das schon. Du musst eine Quittung schreiben als 14-Jähriger, musst zum Trainer gehen und sagen, gib mal Kohle. Mhm. Wer macht das als 14-Jähriger? Keiner. Du kriegst also Geld dafür. Du kommst umsonst in jedes Stadion in Deutschland. Und ich sage dir, wer im Lebenslauf stehen hat, dass du Schiedsrichter bist, da hast du eigentlich bei den meisten Fällen immer gute Karten, weil du musst, wie gesagt, selbstkritisch sein, du musst selbstbewusst sein, Organisationstalent, du musst Entscheidungen treffen.
Freudig,
das sind alles Dinge, die unfassbar cool sind. Und das Schwierige ist, die Schiedsrichterei so zu benennen, was eigentlich die Faszination ist. Man muss das spüren und fühlen. Deswegen sage ich jedem, der sagt, ich weiß nicht, probier es einfach mal aus. Stell dich da mal hin und guck mal, wie es dir damit geht. Und ganz viele sagen, irgendwie voll cool eigentlich so.
Sehen das denn die SpielerInnen auch so?
Ja.
Und also die meisten Spieler, die du pfeifst, die haben doch wahrscheinlich eigentlich einen großen Respekt, oder?
Ja, die haben großen Respekt.
Du kennst ja die meisten.
Ich kenne die meisten. Ich kenne eigentlich in der Bundesliga eigentlich alle. Aber das
wird
da geduzt
oder gesiezt eigentlich?
Ich duze. Und man darf ja nicht vergessen, ich bin ja lange in der Bundesliga und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin ein sehr kommunikativer Schiedsrichter. Manchmal labere ich wirklich zu viel auf dem Platz.
Deswegen auch die viele Nachspielzeit.
Ja, deswegen die viele Nachspielzeit. Nur meinetwegen eingeführt worden, hat der Colina gesagt, ja, nur der Ettrich, der labert zu viel. Sehr gut. Ich versuche, ein Klima auf dem Platz, eine Atmosphäre auf dem Platz zu schaffen, damit das gar nicht erst passiert.
Das heißt, ich meine, sagen wir mal so, der macht das lange Bein, haut ihn um, dann gehst du hin und sagst, komm, also das weißt du selbst, dass das jetzt eine gelbe Karte ist. Ne? Es ist ja ganz klar, wie genau es im Buch steht, hier ist sie, ja, so hast du dir verdient.
Ja, genau. Also es kommt, ich bin Instinktschiedsrichter, ich bin situativ eigentlich immer unterwegs. Ich denke mir vorher nichts aus und sage, das sage ich dem jetzt, wenn er da aufsteht, liegt. Nee. Ich mache das situativ immer ganz, ganz, ganz entspannt. Und wie gesagt, ich versuche halt auch, wenn ich weiß, ich habe schwierige Spielercharaktere, dass ich die irgendwie versuche, und das ist ja das Interessante, auf meine Seite zu ziehen. Weil es gibt ja die sogenannten informellen Führer, das ist ja nicht immer der Kapitän, das kann ja auch ein anderer sein, der stark in der Mannschaft ist. Und wenn der dir die Hölle heiß macht die ganze Zeit, dann musst du den irgendwie versuchen, auf deine Seite zu ziehen, weil der kann die ganze Truppe auf seine Seite ziehen.
Das ist witzig. Mein Vater ist Lehrer und er hat das früher immer genauso mit den Klassenclowns und den Störern gemacht. Die hat er zum Klassensprecher gemacht. Er ist quasi zu den Problemkindern gegangen und gesagt, so, dir gebe ich einfach ganz viel Verantwortung. So, und war ganz dicht an denen dran.
Du bockst zum Gärtner.
Das hat total gut funktioniert, weil noch nie jemand zu denen gekommen ist und gesagt hat, du kriegst hier eine besondere Rolle Verantwortung für dich. Ja, genau.
Den machen wir zum Leadsänger.
Ich hab mal Matteo Cunha, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, der hat bei Hertha BSC gespielt, ein Brasilianer, richtig geiler Kicker. Aber, sag ich mal, schwieriger Charakter auf dem Platz. Ganz häufig gedaddelt, hat die Murmel verloren, hätte vorher vielleicht einen Pfiff bekommen können, aber hat immer weitergespielt, hat die Murmel verloren, hinterhergelaufen, einen umgetreten. So, Matteo Cunha. Aber ein richtig geiler Kicker. Dann habe ich irgendwann mal Hertha gepfiffen, das ist schon Ewigkeiten her, und dann bin ich zu ihm hin vor dem Spiel, ich sage, hey, Matteo, kannst du Deutsch? Ja, ich kann Deutsch. Ich sage, pass auf, ich erzähle dir erstmal was. Ich passe heute auf dich auf. Du bist genauso ein geiler Kicker wie ich früher, hab ich gesagt. Ich lag mal immer ins Back quer in der Luft, hab die Seitverzieher da reingedonnert, so. Einen nach dem anderen, sag ich, genau wie du. Ja, ich sag ja, ohne, und ich passe heute auf dich auf, weil ich weiß, du bist ein geiler Kicker. Und wenn dir einer auf die Füße steigt, dann passe ich auf dich auf und dann kriegst du auch einen Pfiff von mir. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du dann weitermachst, dann hör auf rumzuheulen, hinterher zu laufen und umzudrehen, dann schmeiß ich dich raus.
Hat er verstanden?
Aber ich passe wirklich auf. Der hat 2 Goals gemacht. Nach dem Spiel kommt er zu mir, hat kein Trainer zu mir gesagt, super, Ole, Ole.
Oh, ich umarme
so ein kleiner Junge.
Und alle anderen so, mega. Das war parteiisch.
Ganz genau, ja, aber das ist immer, es ist eine Sache, ja gut, ich meine, dann sollen sie halt denken, was sie wollen. Es geht darum, dass ich,
natürlich vernünftig, klar,
ich versuchen muss, ein Klima auf den Platz zu schaffen.
Auf die Belange deiner Kinder einzugehen.
Ja, ganz genau. Ja, man muss halt mit ganz vielen Spielertypen umgehen und reden und wie gesagt, und trotzdem, weil du es berechtigterweise sagst, das höchste Gut des Schiedsrichters ist Unparteilichkeit.
Aber ich meine, wir haben so oft das Wort Resilienz, das fällt in der Elternschaft so oft, ne? Wie du eben beschrieben hast, was das Schöne an diesem Job ist und was es, das ist ja im Begriff von Resilienz, oder? Was du da mitbekommst, sozusagen, dass du mit Enttäuschung umgehst, Entscheidungen triffst, dich sicher fühlst und was du da alles lernst, sozusagen, wenn du früher anfängst.
Ja, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich einen Förderer hatte, der von vornherein gesagt hat, ey, anscheinend hat der Junge ein bisschen Talent und den wollen wir versuchen, jetzt ein bisschen zu pushen. Deswegen habe ich natürlich auch immer Glück gehabt, dass ich die entsprechenden Spiele bekommen habe, dass immer jemand dabei war und dass ich auch eine gewisse Qualität und Talent schon relativ früh mitgebracht habe.
Wie
und
früh?
Auch. Also ich habe mit 15 angefangen, mit 15 Schein gemacht.
Also Talent ist mir noch nicht aufgefallen,
liebe Zuhörer, ich muss mich in aller Form entschuldigen für den Sportkammer, der links neben mir sitzt. Sie können das nicht sehen, aber er heißt.
Er redet ja vom Puppenspielen, glaube ich.
Ja. Ja.
Aber was toll ist, was du natürlich, du hast ja eine unglaubliche sozialpädagogische Ausbildung dadurch, oder? Weil eigentlich, du bist ja nur mit jungen Menschen zusammen. Also ich meine, diese Fußballer, die sind ja mittlerweile, ist ja nicht mehr so wie früher, als man gesagt hat, oh, der ist erst 21, den müssen wir ganz langsam an die Profis ranführen. Ja, ja? Das war ja dann so die Zeit. Heute musst du ja schon mit 17, musst du ja schon irgendwie 26 Kisten machen und 11 Tore vorbereiten. Sprich, du musst diese jungen Menschen, die gerade aus der Pubertät rauskommen, die musst du leiten. Also das ist ja schon eine Wahnsinnsleistung eigentlich, so mit so vielen jungen Menschen da zusammen zu arbeiten und auch einen Instinkt dafür zu entwickeln. So, das ist, du könntest ja auch prinzipiell, also es bringt dir natürlich für deinen Verkehrskasper natürlich auch wahnsinnig viel, aber auch im Umgang so für Lehrer oder sonst wie ist es natürlich eine unglaublich gute Schulung. Ne?
Ja, aber auch da ist nicht jeder für geschaffen. Also es gibt natürlich auch Schiedsrichter und wir müssen auch ein bisschen bei uns selber, bei den Schiedsrichtern gucken, auch nicht jeder kann das. Und einige sind auch überfordert damit. Also es gibt junge Menschen, die machen den Schiri-Schein. Du musst Richter, Staatsanwalt, Polizeibeamter, Pädagoge, Psychologe, du musst alles auf dem Platz abbilden, weil du ja auf beiden Seiten 11 Spieler oder Spielerinnen zu führen hast. Mit allen Thematiken, die sich dort abspielen. Mit klaren Regeln, mit Sprechen, mit Kommunikation, mit aufeinander zugehen, mit klar abgrenzen, mit mitnehmen, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Du musst ja alles versuchen abzubilden. Und da kommen natürlich auch einige an ihre Grenzen. Auch in der, du darfst ja nicht vergessen, wenn du, ich bin ja in einer komfortablen Situation. Ich habe über Jahre mir was aufgebaut, habe vielleicht auch durch die Erfahrung und eine gewisse Qualität und Schulung irgendwann mit und bin in der Bundesliga gelandet, was jetzt nur 0,02% von allen Schiedsrichtern in Deutschland sind. Das ist jetzt eine kleine Zahl. Aber es geht ja um die 50.000, die in den Amateurklassen pfeifen. Ja. Die haben ja das Gleiche vor Augen. Und die müssen ja genauso führen und lenken. Und da hast du ja noch andere und härtere Strukturen durch die ganze gesellschaftliche Problematik. Da ist ja alles vertreten, von oben bis unten. Der Fußball bildet die Gesellschaft ab. Das ist nun mal so. Und in der Gesellschaft gibt es viel Gutes, aber auch viel Schlechtes.
Gut, dann können wir da mal drauf eingehen, wenn du sagst, dass du seit 2003professionell oder im DFB pfeifst. Wie hat sich das Verhalten von den jungen Spielern im Vergleich zu damals verändert? Dann ist das ja praktisch wie so ein Lackmustest für die Gesellschaft dann auch.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Es ist anders geworden insofern, dass man gleichgültiger ist.
Ja?
Ja.
Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Ja, finde ich schon. Ich finde, man geht nicht mehr genauer auf. Ich glaube, dass sich unsere gesellschaftliche Struktur dahin entwickelt hat.
Was heißt gleichgültiger?
Dass man Dinge nicht mehr so für wichtig nimmt und auch, ich mag dieses Wort, das Wort Respekt ist mir zu inflationär geworden mittlerweile. Das geht mir auf Nüsse. Aber es fehlt in der Tat diese Werteorientierung, die Wertevermittlung. Man kann tun und machen, was man will. Es wird gestattet. Blödes Beispiel, ich sage jetzt durch Corona Homeoffice oder es wird so ein bisschen vermittelt mittlerweile in unserer Gesellschaft, dass man schon so ein bisschen machen kann, was man möchte.
Aber ist das nicht einfach auch ein bisschen Flexibilität,
die wir gewonnen haben? Ja, deswegen sage ich, genau, das meine ich ja. Deswegen, ich sehe das positiv wie negativ.
Ja, ja.
Das ist total schwierig für mich zu beschreiben, weil auf der einen Seite finde ich es gut und auf der anderen Seite ist es ja auch menschbezogen, was er damit macht. Und die einen driften in die Richtung und die anderen driften in die Richtung. Das war aber schon immer so. Nur ich glaube, die durch unsere Strukturen, die sich mittlerweile auch, und ich finde, da ist ein großer Einfluss, sind die neuen sozialen Medien, die einfach einen Riesenteil unserer gesellschaftlichen Struktur mittlerweile einnehmen. Man wird mit Informationen vollgeknallt. Vorher musstest du die Informationen suchen. Heute bekommst du sie automatisch.
Ja, ja, klar.
Der Informationsfluss. Du wirst vollgeballert von oben bis unten und jeder von uns, da kann sich keiner von frei machen.
Du musst auch gefühlt abgestumpfter und gleichgültiger werden, weil du einfach ansonsten die
genau, zu, richtig. Zugedrückt und du nimmst ja, glaube ich, die Sorgen und Dinge der anderen Menschen nicht mehr so wahr, wie sie früher waren. Ich erwische mich jetzt wirklich teilweise, mein Vater ist leider schon verstorben, der hat früher in Danzig, der hat nach dem Krieg Kohlen geschleppt in Danzig. So, und der hat gesagt, er war glücklich als Kind. So, jetzt wird wahrscheinlich jedes Elternteil über die Jahrzehnte sagen, früher war alles besser, deswegen will ich dieses Wort eigentlich gar nicht so benutzen,
was eigentlich
Quatsch ist, ne? Total. Aber trotzdem haben sich ja über Jahre Strukturen gesellschaftlich einfach verändert. Wir sind in einem anderen Zeitalter angekommen und jedes Zeitalter hat seine eigene gesellschaftliche Struktur und auch der Menschen. Und ich glaube, dass wir uns gegenüber ein bisschen gleichgültiger werden, dass wir nicht mehr miteinander so viel reden, wie wir eigentlich miteinander reden sollten. Das ist ein bestes Beispiel. Ich komme irgendwo rein bei der Bayerischen Polizei. Früher hast du zusammengesessen, nach einem harten Dienst hast du auch mal ein Bier getrunken und sich unterhalten.
Jetzt haben alle ihr Handy in der Hand.
Und jetzt haben alle ihr Handy. Ja, klar. Aber wer, das ist ein absolut fatales Bild.
Ich würde es so auf den Punkt bringen, glaube ich, das größte Problem ist, dass heutzutage jeder, und das, glaube ich, deckt sich mit dem, was du sagst, in seiner Bubble lebt und die Bubbles gegenseitig Angst haben voreinander. Also das ist praktisch, diese Bubbles driften immer weiter voneinander ab, ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass das nicht mehr so viel, dieser Gemeinschaftsgedanke sehr viel weggeht, weil wir alle viel individueller, was ja auch ein Vorteil sein kann.
Ja,
ja, total. Wie du sagst, mit den Informationen. Aber es gibt immer weniger Austausch untereinander. Komischerweise in dieser Welt, wo alles immer mehr globalisiert ist und sowas. Denke ich, ist das eine Gefahr, die auf jeden Fall da ist. So.
Im Fußballverein war es früher so, du hast um 15 Uhr ein Spiel gehabt, als ich bei MSV Hamburg in der Liga gespielt habe, mit 16 oder 17 habe ich in der Liga gespielt, mit Sechsliga damals, und dann war um 15 Uhr das Spiel und ich weiß nicht, wer kennt das Kartenspiel, Klabayas? Das ist ein Hamburger Kartenspiel, ein ganz bekanntes Hamburger Kartenspiel.
Niemand von uns in Hamburg aufgewachsen.
Und das ist natürlich auch schade, ehrlicherweise. Doch, muss ich schon sagen, wir sind übrigens hier in Hamburg gerade, ne?
Das stimmt. In der Zweitliga.
Oder gibt es so ein Studio vielleicht nicht in der Nähe, wo du herkommst? Ist egal, ich will das gar nicht weiter vertiefen. Und dann bist du um 22 Uhr aus dieser Kneipe rausmarschiert, obwohl um 15 Uhr das Spiel war.
Ja.
Heute geht jeder um 17.15 Uhr nach Hause. Ich glaube, dieser Gemeinschaftsgedanke, der löst sich ein bisschen auf, weil jeder mit seinen Dingen immer mehr beschäftigt ist. Es ist ein subjektives Gefühl, ich kann das nicht belegen. Ich kann das schon verstehen.
Es ist Fluch und Segen zugleich.
Genau,
ne? Wie das alles immer ist. Genau. Auf der anderen Seite kommst du natürlich auch an Informationen und hast die Möglichkeit, Sachen zu erfahren und überhaupt zu erleben, was du eben früher nicht hattest. Und so ein Smartphone mit allen seinen Nachteilen erleichtert mir meine Arbeit auch total. Und auch Homeoffice hatte für mich viele gute Seiten. Man muss einfach ein bisschen natürlich selber effektiv was dafür tun, dass man eben auch ein bisschen über seinen Tellerrand schaut. Man hat eben viel mehr die Möglichkeit, das zu tun, aber man muss es eben auch machen, weil man kann es sich natürlich sehr viel mehr, wie du sagst, in seiner Bubble bequem machen. Es ist dann eben an einem selbst, dass man es eben nicht
so tut. Aber es gelingt halt vielen nicht.
Ja, aber es gelingt vielen nicht, weil man will ja, man wird dann phlegmatisch, ne?
Phlegmatiker. Ich habe da auch noch zwei wichtige Fragen gleich an dich.
Darf ich noch mal einmal kurz was loswerden? Ist das ein sozialer Podcast ja auch ein bisschen?
Natürlich.
Soziale Struktur. Es gab ja früher Bundeswehr, man musste zur Bundeswehr oder man hat Zivildienst gemacht. Klar. Das wurde ja abgeschafft.
Ja.
Was ich nicht gut finde.
Ja, ich würde es anders machen. So, also ich
würde das einmal kurz ausführen, weil ich finde auch nicht, dass man zur Bundeswehr gehen muss. Ich musste nicht zur Bundeswehr, weil ich zur Polizei gegangen bin.
Ja.
Ich musste nicht zur Bundeswehr. Frech. Ist richtig frech. Ich finde auch nicht, dass man zur Bundeswehr gehen muss, wenn man das nicht möchte, aber man musste Zivildienst machen.
So. Und ich.
Ja, und jetzt weißt du was, vielleicht weißt du was
kommt. Ich bin voll deiner Meinung.
Und ich glaube, dass dadurch alle, die Zivildienst gemacht haben, weil sie es mussten, sind mindestens, auch nur subjektiv, 50% in diesen Berufen geblieben. Weil sie, ich sage 50%, ja, vielleicht auch nur, aber vielleicht auch nur 30, ist ja egal.
Ja, ja, ja.
Weil ich glaube, dass durch diesen Zivildienst die Bereitschaft und vor allem das Denken für diese Jobs und
da
vor allem
ist. Da und da hast du hundertprozentig
und vielleicht auch gleich mitgenommen wurde und dann auch gleich vielleicht,
weißt du,
der Betrieb gesagt hat, bleib doch mal hier, du kriegst das und das.
Das ist aber genau das, was wichtig wäre, um aus den Bubbles rauszukommen. Ein verpflichtendes soziales Jahr für alle.
Und genau für, das ist ja
ungefähr. Ihr seid euch einig.
Mädchen, absolut. Für Mädchen wie Jungs. Ich habe das genau, da habe ich das genauso erlebt. Ich kam vom Gymnasium und war der klassische Penäler. Mhm. So, nur in meiner Bubble unterwegs. Mhm. Und dann habe ich in einem Jugendzentrum mit Kids gearbeitet, die quasi, wir haben die immer Schlüsselkinder ohne Schlüssel, wo die Eltern einfach vergessen, weil Junkies oder was auch immer so. Mit denen machst du nachmittags Hausaufgaben. Das war so ein wichtiges Jahr für mich. Und ich finde, ein soziales, verpflichtendes Jahr für alle wäre für die Gesellschaft gut und es würde eben natürlich die Schichten miteinander verbinden.
Genau, und ich würde Folgendes einführen. Ich würde Folgendes machen. Du darfst nach der Schule ein Jahr lang darfst du machen, was du willst.
So ist es.
Du darfst dich neu orientieren, du darfst reisen, du darfst alles, was du machst. Und wenn du dann kein Studium oder keine Ausbildung beginnst, dann kriegst du einen Zettel nach Hause und da stehen 10 Möglichkeiten drauf. Die darfst du eine ankreuzen und dann musst du mindestens ein halbes Jahr, es sei denn, du hast in dieser Zeit die Möglichkeit, einen Beruf zu machen oder Beruf zu lernen, musst aber von diesen 10 Möglichkeiten darfst du nur einen aussuchen und musst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr verpflichtend dem nachgehen, was da passiert. Das wäre mein Vorschlag an die Politik, ehrlicherweise.
Was machst du eigentlich nach deiner Karriere?
Gar nichts.
In die Politik gehen?
Da klassischer Bürgermeister von Hamburg.
Ja, ja, genau. Genau. Ich finde das sehr, also mir geht das auch so, dass der Zivildienst hat mein Ego ein bisschen eingefangen in der Zeit, direkt so nach der Schule. Ist einfach so. Da wurde ich ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Ich habe Sachen gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Alles keine krass dramatischen Sachen, auch ein paar. Aber sich sozusagen selber in zweite Reihe zu stellen und anderen zu helfen, weil man jünger ist und so. Allein das hat mit mir sehr viel gemacht im Nachhinein. Das stimmt schon. Das würde ich jetzt, also es dauert noch, aber natürlich meinen Kindern auch wünschen, dass die so eine Erfahrung sammeln können.
Und auch wenn man zur Bundeswehr gehen möchte, dann soll man halt zur Bundeswehr gehen. Ich habe da auch kein Problem mit. Absolut. Einige sehen die Bundeswehr als keine Ahnung, aber es ist auch ein Schutz der Bevölkerung, die Bundeswehr. So insofern, und wenn jemand zur Bundeswehr geht, dann soll er zur Bundeswehr gehen. Auch da hat man Sachen gelernt und da gab es auch sicherlich Kinder oder Jugendliche, die haben gar keine Struktur gehabt, die haben sie halt da dann gelernt.
Ja, ne? Dass man einfach einmal ein halbes Jahr mindestens was für die Gemeinschaft tun.
Genau.
Und nicht für sich selbst.
Es geht eben auch darum, den Horizont zu erweitern, nicht nur über das, was man da erlebt, sondern eben auch, dass alle Gesellschaftsstrukturen aufeinandertreffen. Ich finde, das meine ich ja mit den Bubbles, dass die Leute, weil das auch die Ängste abbaut und dieses, dass es ein Ort der Begegnung einfach dann sein kann. So, das
und das ist wieder der richtig. Punkt, und jetzt sind wir wieder an einem Punkt an, wo es dann wieder ganz viele schreien werden, du kannst die Leute nicht verpflichten, dies zu machen, das wurde mit Absicht abgeschafft, die sollen machen, was sie wollen, und das ist das, was ich meine.
Ja, total.
Du, bevor wir, ich versuche ja nochmal hier, das ist die dunkle Jahreszeit. Ich habe gelesen, Verkehrserziehung, ne? Dein großes Thema. Und mein 8-Jähriger jetzt so kurz davor, dass der auch mal alleine mit dem Fahrrad und so. Und das typische Eltern-Sorgethema ist ja dieses, ab wann kann ich die von alleine lassen? Kannst du uns da nochmal so ein paar Tipps mitgeben? Das ist doch genau dein Feld, erstmal oder?
Kriegst du vom Plakat- und Liederwettbewerb eine schöne Weste von mir.
Ja.
Für dein Kind. Die schicke ich dir ja gerne auch nach Hause mit ein paar Stickern und Aufnähern. Johannes kennt den Plakat- und Liederwettbewerb hervorragend. Ist ein Unterstützer dieser großartigen
Jury jedes Jahr. Jury jedes Jahr. Und das ist ganz, ganz süß. Ganz auch nächstes Jahr wieder dabei.
Ganz genau. Das ist jetzt mein Job, den ich jetzt tue. Helm ist cool. Jetzt ist übrigens das Motto dieses Jahr, jederzeit bremsbereit.
Sehr gut.
Ja, ich möchte das könnte auch so ein Malle-Hit werden.
Ich habe auf meinem Fahrrad keinen Aufkleber bekommen für Verkehrssicherheit, weil mir ein Katzenauge gefehlt hat. Das ist für mich bis heute ein Trauma.
Aber ich glaube, da kann der Patrick dir vielleicht noch
ich habe auch Katzenaugen vom Plakat und Liederwettbewerb. Ich kann dir alles schicken. Wir haben ganz viele Merchandise-Produkte.
Sein Fahrrad. Nicht, dass er da irgendwie...
weil verkehrssicheres Fahrrad. Was gehört zum verkehrssicheren Fahrrad dazu?
Licht?
Ja, aber
ich mache für dich das Licht an.
Pass auf.
Verkehrssicheres Fahrrad.
Ich glaube, mein Sohn hat es gerade. Vorderlicht und Rücklicht.
Richtig.
Katzenaugen. Vorderreflektor, Rückreflektor.
Richtig.
Katzenaugen, 2 pro Rad.
Wie nennen Sie Katzenaugen sich richtig?
Speichenreflektoren.
Seitenstrahler.
Seitenstrahler.
Ja, genau.
Dann natürlich Bremsen, vorne und hinten.
Richtig. Wie viele Bremsen sind nötig beim Fahrrad?
2.
Richtig. Wenn du 3 hast?
Wenn du 3 hast?
Ja. Gibt ja Rücktritt, Vorder- und Hinterbremse.
Ja, 3 ist ja auch in Ordnung, oder was?
So, ich wollte mich mal aufs Glatteis führen. 3 ist Weltklasse. So. Aber wenn du 2 hast, reicht es aus.
Natürlich
ganz genau.
Und natürlich eine Klingel.
Richtig.
Ich meine, auch eine Klingel darf nicht
ganz
fehlen.
Ganz genau. Ne? Hast du die Pedalstrahler? Hast du die auch genannt?
Die nenne ich jetzt.
Alles klar. Okay, und dann haben wir ein verkehrssicheres Fahrrad.
Aber Pedalstrahler, würde ich sagen, es gibt ja kaum Fahrrad, was ohne Pedalstrahler verkauft wird. Gibt es doch gar nicht, oder?
Eigentlich nicht. Eigentlich dürfte kein Fahrrad aus dem Rennrad. Du hast ein Rennrad, das ist dann aber ein Sportgerät.
So ist es. Wusste ich.
Genau. Also, um deine Frage zu beantworten, Freddy, Kinder sind dann bereit, und das ist eine Verantwortung auch der Eltern, weil Eltern mittlerweile ganz vieles abschieben an Schule und Polizei. So nach dem Motto, die Kinder lernen in der Schule, ich brauche nichts mehr tun. Entschuldigung, Bullshit. Man muss als Elternhaus den Kindern das meiste mitgeben. Das ist die Verpflichtung und das ist der erzieherische Auftrag. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern Fahrrad fahre, dann habe ich darauf zu achten, wie die Kinder Fahrrad fahren. Wir können nur das Mindeste abbilden. Wir sind nicht mehr genug Verkehrslehrer, um die Schulen zu bedienen, weil wir nicht mehr genug Leute haben und es immer mehr Kinder in die Schulen werden. Wir schaffen das nicht mehr. Wir müssen gucken, wir sind dabei, die Verkehrserziehung umzustrukturieren, weil wir nicht mehr genug Personal haben, um die Schulen zu bedienen. Das ist nicht mehr möglich. Und deswegen sind die Eltern in der Verpflichtung, den Kindern das selber beizubringen. Und ich sage dir, ich wäre manchmal so weit, wenn ich Kinder Fahrrad fahren sehe, zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass du im Straßenverkehr Fahrrad fährst, weil das eine Gefahr für dich selber ist und auch für andere, dass du Fahrrad fährst. Also wenn ich vor meinem Kind vorfahre und ich sehe, das misst den Gehweg aus, ja, oder die Straße, dann musst du halt sagen, okay, dann fahren wir noch kein Fahrrad. Das kann man, glaube ich, selber beurteilen. Und es gibt ja dann die Möglichkeit, dass du sagst, du fährst das auf dem Gehweg und dann in der 30er-Zone musst du ja dann nicht mehr auf dem Gehweg fahren, sondern musst auf der Straße fahren, da gibt es rechts vor links. Und im normalen Straßenverkehr, wo dann Vorfahrtsstraßen sind, wo die blauen Schilder sind mit dem Fahrrad drauf, das ist der Radfahrweg, da musst du auf dem fahren. All diese Dinge die sind ja eigentlich, wenn du einen Führerschein hast, weißt du die ja. So, und die musst du den Kindern einfach weitergeben. Und, ja.
Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Also, gern. Du hast schon eine 20-jährige Tochter. Diese Zeit kommt ja, wo man sagt, weil man selber mal sagt, zieh einen Helm auf beim Fahrradfahren.
Oh, ist bei mir auch schwierig.
Elevator-Boy-Frisur ist
wie, alles überhaupt. Ich meine, was willst du dann machen, weißt du? Ich meine, die fahren weg und ziehen es dann ab oder fahren dann ohne Helm und du sagst, ihr fahrt mit Helm, es ist mir scheißegal.
Das ein Airbag. Ich habe einen Airbag. Ich habe einen Airbag um den Hals.
Ja, und was kostet der Airbag?
Ist top.
Das ist richtig Geld.
Ganz genau, und den kann sich jeder leisten.
Ja, es tut mir leid, Patrick, ihr seid doch nicht so streng.
So, jetzt bitte hilf mir. Okay.
Ich kann dir nicht helfen.
Ne, gibt's ja keine
Lösung. Es gibt keine Helmpflicht, erstens, für Kinder
ja.
Und auch für Erwachsene nicht.
Aber das wäre doch für Kinder wirklich super.
Ganz genau. Ja, und warum tragen die Kinder in den meisten Fällen keinen Helm? Trägst du einen Helm, wenn du fährst?
Keine Vorbild.
Weil die Eltern
das ja, ich finde, ich Rennradfahrer trage ich einen Helm immer, ja.
Also, auch da sind wir wieder beim Thema, was lebe ich den Kindern vor? Ja. Und ich habe jetzt mittlerweile auch einen Helm gekauft, der sieht sogar ganz geil aus.
Mit dir, das wird immer
ich fand, aus. Ich meine, guck mal hier.
Ich wollte gerade sagen, alles, was deine Haare verdeckt, ist gut.
Ja.
Stopp, jetzt.
Komm, das
übertrieben. Nee.
In der 89. Minute.
Nee, weißt du was? Wir stellen uns einfach vor, dass du schon ein paar Karten bekommen hast.
Oh, das war's mit deinen Fragen.
Nee, warte.
Warum werden hier Gäste beschimpft?
Alles geprüft. Alle Lautsprecher, Aufnahmen, Durchsagen und was die Technik noch so hergibt. Es gibt nur eine einzige Maßnahme, die jetzt getroffen werden kann.
Ich bin Stefan Effenberg.
Gelb. Rote Karte, Ende aus
Mickey Mouse.
Tja, das ist natürlich eine Fehlentscheidung, weil du noch keine gelbe bekommen hast.
Ganz genau.
Ja, der Edrich hat wieder die Karte verwechselt und Köln hat sich gemeldet.
Aber ich bin für das Einführen der Zeitstrafe. Insofern gar kein Problem.
Okay, drei Sekunden. Ich 21.
Ja. Ich bin noch weiter. Ich bin für drei Ecken ein Elfer.
Drei Ecken Elfer wäre auch gut.
Der Edrich ein
Elfer. Sag mal, noch aber wo waren wir? Wir waren ja irgendwo gerade stehen geblieben, ne? Bevor das jetzt gekommen ist. Aber ist egal. Wir haben uns
Helmpflicht.
Genau, also insofern, Helm ist cool. Das ist das Motto des letzten Jahres.
Jederzeit bremsbereit.
ja, nicht schlecht, oder?
Ich bin schon auf Spur.
Also, man muss es vorleben und ja, mehr kann ich, also ich, man kann nur mit, vielleicht mit Geschichten, die wirklich passiert sind, auch dienen, auch teilweise abschreckende Geschichten.
Und da kennt jeder irgendeine.
Ja, und ich habe es letztens auch wirklich, und ich fahre ja meistens mit dem Rennrad oder mit dem E-Bike zur Dienststelle. Also jetzt kommt auch die Jahreszeit einmal. Meistens versuche ich, wohne ja oben im Nordosten und muss nach Altona, in die Stresemannstraße zur, wenn er in Hamburg geht, kennt, das ist wirklich auf der entgegengesetzten Seite. Das sind so 20 Kilometer. Ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Und ich habe immer einen Helm auf, auch mit dem Rennrad ist es zum Beispiel einmal passiert, dass ich gegen den Kannstein, ich wollte den Kannstein hochfahren, beziehungsweise die Auffahrt. Und da, die ist halt nicht über, die ist halt nicht fließend gewesen. Und dann bin ich halt im falschen Winkel angefahren und bin wirklich seitlich und konnte nicht mehr seitlich weg und bin auf der Seite hingeknallt und wirklich mit dem Kopf auf die Seite geknallt einmal.
Ach, du Scheiße.
Hätte ich keinen Helm gehabt, dann hätte ich ein Riesenproblem gehabt. Insofern kann ich jedem nur raten, wirklich zieht einen Helm an. Und es muss auch nicht das teuerste Modell sein. Hauptsache, ihr habt irgendwas an der Murmel.
Ja,
total. Aber ich habe vorhin noch einen gemeinsamen Freund von uns gefragt, ob er noch irgendeine Frage an dich hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil er hat sie erst während des Podcasts geschickt. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt kommt, aber wir versuchen das mal.
Mein Name ist Nico Backspin und meine Frage an Patrick Ittrich ist folgende. Wenn man Schiedsrichter ist, inwiefern wirkt sich das auch auf das direkte Zusammenleben mit der eigenen Familie aus? Verteilt man da auch mal gelbe und rote Karten? Gibt man auch mal falschen Einwurf? Und werden Freistoßentscheidungen auch dort hart diskutiert? Schöne Grüße.
Ja, ich könnte jetzt noch sagen, dass ich das Freistoßspray auch mit nach Hause nehme.
Gut.
Das ist nämlich in Wirklichkeit Sahne.
Das ist gut.
Ja.
Die Sahnetorte schmeckt komisch heute.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Du bist ja ein Typ von Berufswegen, du musst ja eine gute Menschenkenntnis haben. Ne? Ja. Wenn du uns drei jetzt jeweils charakterisieren müsstest, sind wir für Spielertypen und was würdest du sozusagen, ich hast ja gesagt, du redest vorher mit dem Typen, wo weißt, ein bisschen problematisch. Mhm. Also schätzt du irgendjemanden als problematisch ein und was würdest du ihm vorher sagen?
Ja, ey, was erwartest du denn, Johannes, ganz ehrlich? Ja.
Was denn? Ich bin doch ein lieber Kerl.
Ich finde, ich habe nicht gesagt, dass du nicht lieb bist.
Ja.
Ich habe gesagt, du bist problematisch.
Wieso bin ich problematisch? Warum bin ich...
Du bist Ruhe, dieser, jetzt Ruhe. Wie der Hertha-Spieler, den er
wieso bin ich denn jetzt in deiner Welt problematisch? Ja, was ist denn hier?
Alle, die es nicht wissen, Hertha war einst dieser Hauptstadtclub, der führend war. Big City auch, mal sogar Champions League bei Dieter Hoeneß. Und jetzt in der zweiten Liga spielt Union. Also das, was jetzt... Die spielen ja sogar in dem Stadion.
Die spielen ja sogar hinter dem ersten FC Nürnberg. Trotzdem. Wieso bin ich problematisch, mein Freund?
Weil du eine...
traurige Persönlichkeit.
Nein, du bist ein Mensch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dich. Das ist wirklich ein Problem. Ich mag dich wirklich. Aber du weißt, wer du bist. Und das kann dir manchmal zum Verhängnis werden. Und auch mir, wenn ich mit dir sprechen müsste, in einer Rolle, in einer Funktion, in der ich jetzt nicht bin.
Würdest du zu ihm auch sagen, ich passe heute auf dich auf?
Ja, ich würde. Ja, genau, weil er nämlich so ein Techniker ist. Er ist dieser Techniker-Typ, der ein bisschen eingefangen und ein bisschen betütelt werden musste, weil er weiß, wer er ist.
Aber würdest du würdest sozusagen mich vor mir selber schützen? Würdest du so in der Art auf mich aufpassen?
So würde er es sagen.
Weiß ich nicht.
Oder denkst du,
ich glaube schon, du kannst schon selber auf dich aufpassen, aber du könntest manchmal bei gewissen Dingen über die Stränge schlagen.
Wird das die erste Folge, wo Gewalt eine Rolle spielt?
So wie Stränge schlagen heißt nur, ich schieße ihm Tor, so habe ich es
verstanden. Ja, ja. Also, so, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber bei Freddy, habe ich ganz harte Probleme, ihn wirklich nicht, ihr habt es dir auch schon mal gesagt, ich fange an zu stottern, weil ich habe diese Serie The Chosen gesehen. Ich habe dir das mal gesagt, ne? Weißt du, ich daran erinnere? Du siehst aus wie Jesus aus der Serie The Chosen.
Ich habe die Serie nicht gesehen.
Unfassbare, du siehst dem wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Mhm. Und ich bin ja katholisch. Ich habe da wirklich, jedes Mal, wenn ich die sehe, dann kommen mir fast die Tränen. Also
Jesus vom Platz zu stellen.
Da hätte ich wirklich arge Probleme
mit. Nico Singelmann wollte ihn eigentlich gleich mitnehmen. Das Krippenspiel.
Das ist wirklich, es ist eigentlich gut, Buster Ross kannst du gerne beim Krippenspiel mal mitmachen.
Ja. Interessante Perspektive. Ja, aber ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal Fußballprofi, um mir diesen Vorteil irgendwie nochmal zu...
Das ist sozusagen der Jesus-Vorteil.
Den Jesus-Vorteil, den muss ich mir nochmal...
Also, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch einmal Freddy, ich gucke jetzt gerade auf dieses Label Zuckerbrot und Kneipe, und ihr euch Freddy anschaut und schaut mal bitte
The Chosen
oder auch nur irgendwelche Bilder dazu an und bitte schickt mal, kann man das hier irgendwo hinschicken auch? Habt ihr sowas so eine
Homepage? Ja, klar.
Oder sowas? Ja, wir können das Instagram.
Ja, schickt das mal Instagram und dann zu den drei Followern da und dann macht das fertig. Ja. Und dann geht das los. Und
ja, und Sebastian?
Sebastian finde ich unfassbar sympathisch, Typen.
Unfassbar. Und ist das ein Problem
sagen,
im Spiel?
Ich verliebt, würde ich nicht sagen. Würde ich gemein. Jetzt nicht so, würde ich nicht sagen.
Nee. Also genau, Freddy und Sebastian finde ich sympathisch.
Ja, genau.
Lass sie doch erst mal
und was ich aber sagen kann, er ist zurückhaltend, er hat auch den wenigsten Redeanteil eigentlich grundsätzlich, glaube ich, immer in euren Podcasts, habe ich so das Gefühl. Also wenn
vielleicht
ich das
ist
jetzt so...
dass er letztes Mal in Folge nicht dabei war.
Ja, das mag auch sein. Aber was ich glaube, ich sagen könnte, stille Wasser sind tief.
Mhm. Mhm. Mit diesen Worten beschließen wir diesen Podcast.
Ja, finde ich schön.
Ich bin ein Club,
vielen Dank, dass du da warst, auch wenn du mich für problematisch hältst. Dann müssen wir aber es war eine sehr runde Stunde.
Ja, vielen Dank. Also für die Einblicke und großartig.
Dankeschön. Bis bald, komm noch mal wieder.
Und dann reden wir über die Zeitstrafe beim Fußball, da bin ich nämlich auch dafür. Das finde ich super.
Ganz so, genau. Abpfiff.
Gute Nacht. Warte mal.
Ooh.